Je weiter die Teilung der Arbeit fortschreitet, umso mehr kommt es endlich dahin, dass die Beschäftigung des größten Teils derer, die von ihrer Arbeit leben, das heißt der Masse, auf einige wenige sehr einfache Verrichtungen beschränkt sind. Aber ein Mensch, der sein ganzes Leben damit hinbringt, ein paar Handgriffe zu vollziehen, hat keine Gelegenheit, seinen Verstand zu üben. Und verliert also natürlich die Fähigkeit zu solchen Übungen und wird am Ende so unwissend und dumm, als es nur immer ein menschliches Wesen werden kann. Über die großen und umfassenden Interessen seines Landes weiß er sich gar kein Urteil zu bilden. Dies jedoch ist der Zustand, in welchen in jeder zivilisierten Gesellschaft der arbeitende Arme, das heißt die Masse des Volkes, notwendigerweise fallen muss, wenn es sich die Regierung nicht angelegen sein lässt, dagegen Vorsorge zu treffen. An diesem Wink zugunsten staatlicher Eingriffe, und es ist nicht der einzige, wäre zu erinnern, wenn einer allzu forschen Inanspruchnahme des schottischen Aufklärers durch liberale Marktwirtschaftler widersprochen werden soll. Nicht alle, die wie Milton Friedman gelegentlich Krawatten mit Smith-Konterfei umbanden, waren texttreue Interpreten. Und nicht jeder, der heute die unsichtbare Hand des großen Denkers schüttelt, gibt verlässlich wieder, was in dessen Büchern steht. Überhaupt schießen in die Alternative Markt oder Plan fast immer und fast immer sehr schnell ideologische Aversionen, die das Problem, wie am besten mit und für die Menschen zu wirtschaften sei, zusätzlich mit allgemeinen politischen Meinungen belasten, die zu praktischen Lösungen nichts beitragen. Möglicherweise gibt es Bereiche, in denen selbst der wildeste Markt zu besseren Ergebnissen führt als die beste Planung, während sich in anderen Bereichen die unsichtbare Hand eher die Finger verbrennt. In der Wirklichkeit handelt es sich ohnehin stets um Mischformen. Einen freien Markt nach den Lehrbuchkriterien einer zeitlich und räumlich vollkommen transparenten Konkurrenz hat es nie gegeben, nicht einmal unter den Bäckerläden von Adam Smith. Was aber die Systemfrage angeht, so ist deren historische Beantwortung nicht zu verwechseln mit der stets neu zu stellenden, systemimmanenten Frage nach den Aufgaben des Staates. Jedenfalls sind die Triumphgefühle nach dem weltweiten Sieg des Kapitalismus, wie sie beispielsweise in Francis Fukuyamas voreiliger Verkündung vom Ende der Geschichte zu spüren waren, inzwischen verflogen. Noch im Jahr 2000 allerdings, vor der Finanzkrise, in der auf der ganzen Welt systemrelevante Konzerne nicht von der unsichtbaren, sondern von der öffentlichen Hand vor dem Kollaps gerettet wurden, meinte der Wirtschaftspublizist Rainer Hank, käme Adam Smith am Jahrhundertende zu Besuch, er könnte sich nur freuen. Denn nun sei die unsichtbare Hand so locker und biegsam wie noch nie. Ohne Behinderung kann sie sich der Mehrung des Wohlstandes aller widmen. Unternehmen setzen sich dem Wettbewerb weltweit aus. Der Untergang des Kommunismus hat den Kapitalismus bis an die entferntesten Ecken der Welt verbreitet. Deregulierung hat die Marktkräfte auf Felder ausgedehnt, die auch klassische Ökonomen lange Zeit als wettbewerbsuntauglich ansahen. Telefon, Eisenbahn, Strom. Nie war die Macht des Kunden so groß wie am Ende des 20. Jahrhunderts. Nie waren die Produzenten so sehr die Knechte der Konsumenten. Trotz dieser Knechtschaft, in der wir Konsumenten die Marktanbieter angeblich halten, hat die Begeisterung über die freien und befreienden Kräfte des Marktes inzwischen etwas nachgelassen. Ende 2021 beispielsweise hieß es in der Ankündigung einer Sendereihe von Deutschlandfunk Kultur, seit der Weltfinanzkrise 2008 wird das Ende des Neoliberalismus beschworen. Nicht einmal wirtschaftsliberale Konservative wollen heute noch als neoliberal bezeichnet werden. Die Etiketten wechseln, das Erbe bleibt. Und wie so oft in der Geschichte des Denkens ist auch in diesem Fall das Annehmen des Erbes selektiv. Amartya Sen, ganz allgemein ist es verwunderlich, dass der Professor der Moralphilosophie in Glasgow, der das philosophische Denken seiner Zeit, auch Kants, so deutlich beeinflusste, von den Moralphilosophen unserer Zeit so wenig beachtet wird.